Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Susanne Hönsch. Susanne ist Diplompsychologin, Coach und Autorin und bei ihr dreht sich alles um Beruf und Karriere. Sie hilft Menschen oder sie unterstützt Menschen in deren Prozesse, sei es die berufliche Orientierung oder die Karriereplanung. Ebenso ist sie eine gute Anlaufstelle, wenn es um das Thema Auslandsentsendung geht. Sie selber hat eine Zeit lang in Kanada gelebt. Ich rede mit ihr heute genau darüber, über Karriere, Leben im Ausland und wie es ist, wieder zurück in Deutschland zu sein. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Susanne. Und dann freue ich mich einfach, dass wir uns hier haben. Und meine erste Frage ist immer, welche drei Eigenschaften würdest du dir selber geben, damit Menschen, die dich nicht kennen, eine Verbindung zu dir aufbauen können?
Spannende Frage, coole Frage. Meine drei Eigenschaften, ich kann gut zuhören. Also mir ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ich sammle Smileys, wobei das ist keine Eigenschaft, das ist eher ein Hobby. Aber das sagt auch was über eine Eigenschaft. Also ich lache sehr gern. Und mir ist Wertschätzung sehr wichtig und das bin ich selber auch. Also recht wertschätzend unterwegs. Das ist mir einer meiner wichtigsten Werte.
Das ist cool. Ich finde es sowieso cool, wenn man so ganz klar genau weiß, welche Werte man hat, weil diese Klarheit ja einem einfach hilft, im Alltag so voranzukommen. Also das ist so meine Erfahrung. Und da du ja im Ausland gelebt hast und ich ja im Ausland gelebt habe, aber du ja schon ein bisschen länger zurück bist, du warst ja in Kanada, ist jetzt meine Einstiegsfrage eigentlich, vermisst du Kanada?
Hey, da habe ich gestern erst mit meiner Tochter drüber gesprochen und sie hat mich genau das Gleiche gefragt. Und ich wiederhole jetzt einfach die Antwort, die ich ihr gegeben habe. Ja, ich vermisse Kanada. Also ich habe mich in Kanada sehr, sehr wohl gefühlt und ich fühle mich aber auch in Deutschland sehr wohl. Und ich habe meiner Tochter gestern Abend erzählt, ich brauche nicht viel, um mich irgendwo wohl zu fühlen. Also ich bin schon sehr häufig umgezogen in den fast 40 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, und habe mich sehr schnell an neuen Orten, ob es jetzt in Deutschland war oder im Ausland war, wohlgefühlt. Wenn ich sage, ich vermisse Kanada, dann vermisse ich zwei Dinge. Das eine, was ich vermisse, ist das wertschätzende Miteinander, was ich dort erlebt habe, was in Deutschland nicht ganz so intensiv ausgeprägt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden. Also sowohl Kindern gegenüber als auch Erwachsenen gegenüber sind die Menschen da sehr wertschätzend miteinander unterwegs und akzeptieren sich, ohne irgendwie Forderungen aneinander zu stellen. Also es ist ein sehr friedvolles Miteinander und trotz der Tatsache, dass da so viele Kulturen miteinander zusammenleben, klappt das einfach. Und das würde ich mir hier auch manchmal wünschen. Mhm. Oder das wünsche ich mir eigentlich regelmäßig in Deutschland. Also das ist eine Sache, die ich an Kanada vermisse. Und die zweite Sache, die ich vermisse, ist, dass wir dort doch irgendwie ein bisschen spontaner und flexibler unterwegs waren. Also hier, als wir zurückgekommen sind nach Deutschland, da war die erste Welle von Corona gerade so ein Stück weit abgeebbt und es gab wieder viele Freizeitaktivitäten und Treffen und natürlich, wenn man zurückzieht, dann verabredet man sich mit vielen Menschen. Aber es ist mehr Termindruck irgendwie hier in Deutschland. Also ich hatte das Gefühl, dass ich als Expat in Kanada ein bisschen flexibler und entschleunigter gelebt habe als zurück in Deutschland. Also hier vergeht die Zeit irgendwie viel schneller.
Mega spannend, weil das sind bei mir nämlich auch zwei Dinge, die mir, und ich bin ja erst seit 6 Monaten zurück, du bist ja schon ein bisschen länger zurück, was mir auch aufgefallen ist. Also erstens dieses Miteinander, diese Freundlichkeit, so dieses, selbst die Chinesen, die ja nun weder Englisch, also die können schon Englisch, aber meistens eben nicht so, wo es ja viel über Körpersprache gegangen ist, ne, aber da war eben auch so dieses sich anlächeln, sich grüßen, neugierig begutachten, die Tür aufhalten, keine Ahnung, irgendwie, das war anders und das vermisse ich manchmal auch hier, muss ich sagen. Also gerade so im Straßenverkehr, ich merke es immer wieder, wie gesagt, wir wohnen ja in Berlin, also ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht angehupt wird, ist man nicht Teilnehmer des Straßenverkehrs, wo ich immer denke, wenn jetzt Stau ist, ist jetzt Stau. Also ich kann halt auch nicht schneller fahren, ne, wenn die Ampel da vorne nicht geht. Und das mit der Zeit finde ich auch so. Also ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland verpflichtender ist oder mehr in Pflichten eingebunden ist oder sich mehr Pflichten aufgibt, als man im Ausland war. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht, weil die Familie und Freunde ja eben plötzlich da sind. Und sonst, du hast ja auch gehabt, ne, diese Sommerurlaube, die waren ja dann schon auch anstrengend, wenn man nach Deutschland geflogen ist. Also ohne Frage, oder?
Ja und nein. Also es kommt immer darauf an, wie man es organisiert. Also ich habe anfangs, habe ich immer jeden Tag irgendeine Verabredung gemacht. Mhm. Das habe ich dann später nicht mehr gemacht. Und womit wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben, in dem zweiten Jahr, wo wir den Heimaturlaub dann im Sommer in Deutschland gemacht haben, sind wir nicht zur Familie gefahren, sondern haben ein Ferienhaus an der Ostsee gemietet. Da sind dann am Wochenende mein Bruder und Familie mit dazugekommen. Und als die dann abgereist waren, kamen noch die Großeltern. Also das war dann deutlich entspannter. So, ich muss mal hier ein Mikro ausstellen. Genau. Also das kommt halt drauf an, wie man die Heimaturlaube gestaltet. Ja.
Ich glaube, das sind so, die ersten Sommer sind so die, wo man die Erfahrung sammelt und dann weiß man es irgendwie besser. Wir sind ja auch nur 2 Sommer gekommen und dann waren wir ja 4 Jahre gar nicht da, weil wir ja in Covid in China waren und das Land nicht verlassen haben. Also es wäre ja gegangen, aber es war halt kompliziert und so Erfahrungen, auf die man verzichten kann, weil man die nicht machen möchte, verzichtet man halt drauf. Und ich weiß, dass wir dann das letzte Mal in Deutschland als Urlauber waren, vor 2 Jahren, klar. Und da haben wir es auch so gemacht. Da haben wir auch ein Haus gemietet, weil ich auch gesagt habe, wir waren jetzt so lange nicht da, es wird für alle neu irgendwie, weil 4 Jahre ist halt echt lang. Und das war eigentlich eine gute Idee, auch dieser neutrale Boden. Ne? Keiner hat so ein bisschen Heimvorteil, das fand ich auch von Vorteil. Und jeder musste so ein bisschen mitmachen. Glaubst du, dass deine 4 Umzüge, bevor ihr nach Kanada und ins Ausland gegangen seid, dir geholfen hat, mit der Situation besser umzugehen? Also es gibt ja auch welche, die zum Beispiel noch nie umgezogen sind und dann plötzlich ins Ausland gehen und sich dann schwer tun. Aber glaubst du, dass dieses vorher Umziehen so ja im Unterbewusstsein so angelegt war, dass du dem Ganzen viel offener, neugieriger gegenübergestanden hast?
Ja und nein. Also sicherlich hilft Vorerfahrung. Also wenn man schon mal einen Umzug durchgemacht hat, weiß man, worauf man achten muss. Also auch internationale Umzüge, je häufiger man die macht, umso erfahrener wird man. Also Erfahrung ist definitiv ein Plus, aber auch das eigene Mindset. Also das habe ich einfach im Laufe der Jahre auch durch viel Selbstreflexion festgestellt, dass mein Mindset, was ich da in mir trage, einfach hilfreich ist bei Veränderungen, mit Veränderungen umzugehen. Also eine gewisse Offenheit mitzubringen, neuen Dingen auch erstmal positiv entgegenzustehen und nicht direkt die negativen Punkte sich vor Augen zu führen, sondern erstmal zu gucken, was ist denn hier eigentlich alles schön? Die 2 Sachen helfen bestimmt. Ja. Und Austausch als dritter Punkt noch. Also als ich dann, wir sind 2017 umgezogen im Mai und direkt im Mai habe ich mich dann bei Instagram angemeldet. Vorher war ich da nicht. Und hatte das ursprünglich gedacht, als Medium nicht irgendwie einen Blog zu machen für Familie und Freunde in Deutschland, sondern dass die dann bei Instagram gucken können und ich da dann regelmäßig ein paar Sachen hochlade. Ich habe aber schnell gemerkt, dass Familie und Freunde da gar nicht drauf gucken. Aber Instagram war wunderbar und da haben wir uns ja auch kennengelernt, um sich mit anderen Expats zu vernetzen. Und also das ist der dritte Erfolgsfaktor, den ich jetzt auflisten würde, der Austausch mit anderen Gleichgesinnten. Also das ist ja wie so eine kleine Familie, die sich da gefunden hat und ich folge auch immer noch einigen Profilen oder Menschen dahinter, die ich damals in der Anfangszeit kennengelernt habe, weil da direkte Verbundenheit entstanden ist. Ja,
das sehe ich ganz genauso. Für mich war das Instagram auch so dieses Fenster zur Welt nach draußen und das zu teilen, was man da erlebt hat, weil bei uns in China war eben auch die deutsche Community nicht so groß und vor Ort fand ich es dann manchmal auch ein bisschen schwierig, weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, weil jeder ja mit einer anderen Intention irgendwie gekommen ist und man dann nicht immer den entsprechenden Gegenüber hat, um sich über das auszutauschen, was einen selber bewegt, weißt du? Also manche sind ja wirklich gekommen für 2 Jahre nach China und waren von vornherein nur aufs Reisen aus oder manche sind gekommen und wussten genau, es geht jetzt nur um die Karriere des Mannes oder manche sind gekommen, also sie hatten so andere Intentionen wie wir und dann nicht jemanden zu haben, der der das so versteht, was du sagst. Es ist mir oft passiert, dass ich dann so in Gesichter geguckt und gedacht haben, ah, okay, Jana, so kann man das also auch machen hier. Man kann also mit einer Idee kommen oder man kann sich ausprobieren. Und da fand ich zum Beispiel dann auch das Social Media ganz cool, um zu sehen, wie machen andere das in anderen Ländern und auch zu sehen, dass eben andere Frauen im Ausland ähnliche Gedanken haben. Weil man ja manchmal so das Gefühl hat, also am Anfang, wo ich dachte, ich bin die Einzige, die diese Erfahrung in der Form macht, aber es stimmt ja nicht. Es ist ja wirklich unabhängig, ob Asien oder Kanada, so, es ist ja wirklich so, jeder hat ja manchmal denselben Dingen zu kämpfen, sei es Heimweh, sei es Selbstwert, sei es, was mache ich hier? Also wird ja alles auf den Kopf gestellt. Also das ist meine Erfahrung.
Ich will nochmal an was anknüpfen, was du gerade zu Beginn gesagt hast. Die Community, in die du da gekommen bist, das war ja bei uns gar nicht so. Also unsere Entsendung war in Windsor. Das ist eine Kleinstadt, 218.000 Einwohner, 3,5 Stunden westlich von Toronto. Und da waren wir aber, also die Entsendung war aufgrund einer Anfrage der Firma meines Mannes, also ich war ganz klassisch Expertpartnerin, und da waren wir aber aus der Firma die einzigen, die da an dem Ort waren. Also zeitgleich mit uns ist noch eine andere deutsche Familie entsendet worden, aber wir waren quasi neu. Also da gab es keinen anderen Expert, und insgesamt waren in Windsor, also wir haben dann später andere Deutsche kennengelernt noch, aber die waren nicht als Experts da. Die große Expert-Community war auf der anderen Seite der Grenze, weil Windsor ist eine Grenzstadt, und auf der anderen Seite ist direkt Michigan und Detroit. Also wir haben 5 Minuten von Detroit entfernt gewohnt. Da sind ganz, ganz viele Expats. Und die habe ich dann so nach und nach auch alle kennengelernt, also mich mit vielen auch getroffen. Aber in Windsor an sich gab es keine Expats. Von daher haben wir uns da einfach viel im Austausch mit der anderen Familie erarbeitet und sind aber auch gut unterstützt worden vom Unternehmen, vom entsendenden Unternehmen, wenn wir Fragen hatten. Das habe ich sehr positiv empfunden.
Das ist voll schön, weil ich stelle mir das total herausfordernd vor, wenn du vor Ort ja auch bist. Und es geht ja manchmal so um Kleinigkeiten. Apotheke, wo geht man einkaufen? Also es sind ja auch so alltägliche Dinge, die ja in so einer Community geteilt werden. Und wenn man das so gar nicht hat und sich alles so selber am Anfang erarbeiten muss, ist ja natürlich auch ein riesen Kraftaufwand. Ne? Und dann seid ihr auch mit Kindern rüber?
Ja, ich bin schwanger umgezogen. Also meine große Tochter war zu dem Zeitpunkt gerade 3 geworden. Und ich bin... wir sind im Mai umgezogen und im September ist dann meine zweite Tochter geboren. Also ich war schon ziemlich schwanger.
Wow. Also vor sowas habe ich richtig Respekt. Das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut.
Ja, das habe ich häufiger gehört. Aber wie gesagt, Mindset kommt da wieder rein. Also ich habe mir da gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Und so im Nachhinein, wenn ich dann zurückgeblickt habe, war das manchmal auch so wie so ein Traum. Also die Anfrage hat das ausgelöst und dann ging das Schritt für Schritt der Reihe nach durch. Also da habe ich mir gar nicht so einen großen Kopf drüber gemacht. Das war dann einfach so. Also natürlich hatte ich auch so meine eigenen Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Und als die Anfrage damals kam, ob wir da hingehen, habe ich direkt yay gesagt. Und nach so 2 Wochen habe ich dann schon mal überlegt, ja, was macht das jetzt eigentlich mit mir? Aber so die erste positive Grundeinstellung war direkt da.
Ja, das ist cool. Meine erste Antwort war nein. Also es ist nicht so, dass ich nie nicht ins Ausland wollte, aber China stand halt nicht ganz oben. So, ich hatte mir das irgendwie romantischer vorgestellt mit Ausland. So, aber manchmal kriegst du ja vom Leben sowas vor die Füße geworfen, wo du ja noch gar nicht so richtig weißt, ob das vielleicht doch dies Bessere ist als das, was man sich so vorstellt. Und als mein Mann damals kam, 2016, hatte er die Anfrage gekriegt, habe ich natürlich gesagt, er kann das gerne machen und ich sehe auch den ganzen Mehrwert für ihn, aber ich nicht. Und dann ist dann halt so ein Entscheidungsprozess in Gang gekommen und da haben wir für uns als Paar auf jeden Fall gelernt und davon konnten wir dann in Covid auch sehr gut profitieren, dass wir gut in Entscheidungen sind, also dass wir uns da gut mit Pros und Kontras auf den unterschiedlichsten Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln und Tools einfach schnell einigen und dann aber auch einig sind, wie wir was machen. Ich meine, das hat ja nicht lange gedauert, dass ich dann auch von der Sache überzeugt war, aber ich war erstmal so, also nee, also nach China, also ich muss auch dazu sagen, ich war vorher noch nie im Ausland, also ich war schon im Ausland, aber nur in Europa, ne? Das war mein erster Langstreckenflug und das erste Mal auch Asien. Da kamen so viele erste Male dazu. Unsere Kinder waren zu dem Zeitpunkt 9 und 4 und dann 10 und 5, als wir gegangen sind. Also das war dann alles so, ne? Aber schon spannend, dass man so, wie unterschiedlich man einfach auf sowas reagiert. Also
Ja, aber das hängt sicherlich auch vom Ziel ab. Also Kanada war einfach ein Land, das mochte ich schon immer. Wäre es jetzt ein anderes Land gewesen, wer weiß, wie ich da reagiert hätte. Kann man im Nachhinein nur spekulieren. Aber in der Konstellation mit dem Zielland Kanada, was ich sehr mochte, da war ich zu Schulzeiten schon mal längere Zeit, habe da Englisch gelernt. Englisch sprechen wir sprachen wir sowieso schon fließend vorher. Also auch das war keine Hürde in dem Sinne. Und ich war gerade auch in einer Situation in meinem Leben, wo ich sagte, ich will mich beruflich auch verändern. Ich war zu dem Zeitpunkt der Anfrage, war ich in Anstellung an der Universität in Kassel, hatte aber vor, mich beruflich zu verändern, hatte auch immer den Plan, mich selbstständig zu machen, zumindest zum Teil. Und als diese Anfrage dann der Firma kam, habe ich so gedacht, ja klar, passt doch. Warum? Also wann, wenn nicht jetzt? Und habe dann direkt noch ein paar Monate später meinen Blog eröffnet. Und dann habe ich das erstmal so laufen lassen und dann so ein Jahr nach der Anfrage, also unsere Anfrage kam 2016, ja nicht mal ein Jahr nach der Anfrage, lass es ein halbes Jahr gewesen sein, hatte ich auch den allerersten Auftrag freiberuflich. Die Entsendung war quasi für mich ein Schritt in meiner Karriere, bevor überhaupt sich beruflich für meinen Mann was geändert hat. Also das fand ich ganz spannend, weil ja oft, oder du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, dass ja nur die Karriere des entsendeten Partners im Vordergrund steht und man selber da irgendwie so ist. Aber bei mir hat sich vorher schon was getan, tatsächlich. Und deswegen fand ich das auch sehr positiv.
Ja, das ist eben cool. Also nicht nur, dass sich was getan hat, sondern dass man das dann auch so positiv wahrnimmt, weil ich glaube, Karriere für den Mann ist eine Geschichte, aber viele Frauen stecken ja einfach so zurück. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe ja da, bevor wir gesendet wurden, auch schon eine Praxis gehabt und in Thüringen. Wir sind aus Thüringen entsendet worden damals, weil wir da gewohnt haben. Und dann hatte ich auch schon eine eigene Praxis, eine psychologische Praxis und meinen Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das fing gerade an zu laufen und dann habe ich die Schotten wieder dicht gemacht und gesagt, oh ja, jetzt läuft's gerade so ein bisschen an und das dauert immer so alles so seine Zeit. Und am Anfang hat mich das auch nicht gestört im ersten Jahr, weil man einfach so beschäftigt war mit, wo bin ich und, ne, also mit dem Land und so. Aber dann irgendwo kam auch diese eigene Unzufriedenheit, ne, zu sagen, okay, jetzt habe ich im Prinzip alles auf Null gesetzt, wie kann ich da, wo ich bin, mit dem, was ich habe, einer meiner Lieblingssprüche, Gutes tun. Und was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung in Vorbereitung auf so eine Entsendung Frauen mitgeben, die genau an dem Punkt stehen und sich überlegen, mache ich alles zu? Ich meine, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, behaupte ich jetzt einfach mal, kann man immer noch so sagen, okay, man macht jetzt Sabbatical oder wie auch immer und könnte danach wieder einsteigen. Aber viele haben vielleicht diese Möglichkeit gar nicht oder nutzen ja auch die Chance, so wie du, zu sagen, okay, berufliche Neuorientierung. Also was hilft denn den Frauen oder was könnte denn hilfreich sein, dass das für alle eben gut wird, dass man nicht am Ende eben frustriert da sitzt und der Mann kommt ständig vom Dinner und kommt dann, ne, mit Erfolgserlebnissen nach Hause und man denkt sich halt, okay, ich sitze zwar jetzt hier in so einem tollen Land, aber eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht gefordert.
Ja, also Kommunikation ist auf jeden Fall das A und O. Ich habe dieses Jahr so einen Abreißkalender und da ist heute passend dazu ein Spruch, Menschen sind keine Gedankenleser, wenn dich irgendwas sorgt oder umtreibt, du musst halt drüber sprechen. Also ja. Kommunikation ist wichtig. Also vor allem natürlich auch mit dem Partner, mit dem man dann im Ausland unterwegs ist. Das sind ja die meisten Entsendungen sind ja schon so, dass da zwei Leute gehen, wenn nicht sogar eine gesamte Familie. Also dass man auf jeden Fall mit dem Partner spricht, dass man regelmäßig Selbstreflexion betreibt, was will ich denn eigentlich? Und wenn man sich unzufrieden fühlt, woher kommt denn die Unzufriedenheit? Und da gibt's ja verschiedenste Unterstützungsangebote. Da gibt's Bücher, die man lesen kann. Da gibt's Coaches und Beratung, also Coachings und Beratungen, die man in Anspruch nehmen kann. Dann gibt's ja immer noch zuallererst auch die entsendenden Unternehmen, die natürlich erkannt haben, dass der Erfolg einer Entsendung nicht abhängig ist von dem Expat allein, der ins Ausland geht, sondern nochmal viel maßgeblicher von der begleitenden Familie und da viele schöne Pakete auch geschnürt haben. Und wenn es auch nur ein kleines Weiterbildungsbudget ist. Also ich hatte damals ein Weiterbildungsbudget von 3.000 Euro. Das ist jetzt nicht viel, aber daraus habe ich was gemacht. Und ich habe aber, und das hat mich total irritiert, andere Expats kennengelernt dann im Laufe der Jahre, die auch solche Budgets zur Verfügung haben und die nicht genutzt haben. Ich bin Verfechter des lebenslangen Lernens. Ich habe das genutzt. Ich bin persönlich extrem daran gewachsen. Habe das Budget genutzt. Also das ist halt auch noch was, was hilft. Ja, Austausch in Communities. Also wir sind ja in gleichen Netzwerken unterwegs, du und ich, vor allem online. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Also schon im Vorfeld der Entsendung, aber auch während der Entsendung. Jetzt im Nachhinein habe ich das gar nicht mehr gebraucht. Aber in den Jahren fand ich den Austausch wunderbar. Also mich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Weil es ist einfach eine andere Welt, in die man da eintaucht. Andere Fragestellungen, die einen umtreiben. Und da ist es gut, wenn man in der Community unterwegs ist, außerhalb des normalen Familien- und Freundeskreises.
Das heißt jetzt, dass du arbeitstechnisch jetzt unterwegs bist im Coaching-Bereich, wie ich das richtig gelesen habe, und da eben die Expat-Begleitung unterstützt. Oder habe ich das falsch wahrgenommen? Oder ist es für dich so oder so, beides im Angebot?
Also ich bin, also mein Kerngebiet, in dem ich arbeite, sind berufliche und persönliche Veränderungsprozesse. Ob das jetzt ein Expat ist oder ob das jemand ist, der in Deutschland lebt und wohnt, der sich beruflich verändern möchte, das sei da mal dahingestellt. Weil die Fragen, die in dem Zusammenhang auftauchen, in der Regel ähnliche Fragen sind. Habe ich festgestellt im Laufe der Jahre. Also anfangs habe ich sehr, sehr viel mit Expats zusammengearbeitet. Mittlerweile arbeite ich generell mit Menschen, die sich einfach beruflich orientieren wollen, verändern wollen, ihre Karriere einfach planen wollen. Es sind in der Regel deutschsprachige Personen. Also ich berate auch auf Englisch, aber ich fühle mich in der deutschen Sprache, was das angeht, wohler, weil es mir da oft auch um Nuancen geht. Also ich höre einfach im Deutschen nochmal Dinge anders, als ich sie im Englischen höre. Genau. Und ich hatte gesagt, es sind eigentlich, egal ob wir uns jetzt international bewegen oder innerhalb Deutschlands bewegen, ähnliche Fragestellungen. Nämlich, was ist mir eigentlich wichtig? Also was motiviert mich? Und woher kommt denn möglicherweise eine Unzufriedenheit, die ich in mir trage? Was sind so die wichtigsten Facetten meiner Identität? Also was brauche ich, um mich wohl und authentisch zu fühlen? Wo liegen meine Stärken und inwieweit sind die jetzt erfüllt? Also kann ja sein, dass die Stärken ohnehin schon nicht erfüllt waren im aktuellen Berufsleben. Das heißt, nur weil ich jetzt im Ausland lebe und ich sage, ich fühle mich da nicht erfüllt, muss das jetzt gar nicht an der Entsendung liegen. Also was ist mir wichtig? Woraus ziehe ich meine Motivation? Was sind die Stärken, die ich in mir trage? Welche Stärken nehmen eigentlich andere an mir wahr, die ich selber gar nicht wahrnehme? Und dann das Letzte, was will ich eigentlich? Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was möchte ich erreicht haben? Wie definiere ich auch Karriere für mich? Also es gibt ja so die landläufige Definition von Karriere in Form einer Leiter, die man hochläuft mit Titeln, mit Gehaltserhöhungen und so weiter. Ich habe eine andere Definition von Karriere. Also all das fließt da in meine Arbeit ein. Und wie gesagt, ob das da jetzt Expats sind oder ob das Berufseinsteiger sind, diese Fragen müssen beantwortet werden. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, wenn man sich in einer bestimmten Ausgangssituation befindet, zu gucken, wo will ich hin? Also ich möchte ja hin zu etwas. Also ich gucke immer mit den Menschen drauf, das alles positiv zu sehen, dass die Veränderung in eine positive Richtung geht. Also nicht, dass ich jetzt weg will von der aktuellen Unzufriedenheit, sondern was willst du erreichen? Also wie willst du dich fühlen? Also nicht weg von, sondern hinzu.
Voll schön.
Ja.
Heißt das jetzt für dich, dass Karriere eigentlich schon beginnt, wenn man anfängt, mit sich und seinem Mindset zu beschäftigen und nicht, wenn man anfängt, beruflich die Leiter hochzuklettern? Weil ich glaube, dass viele das missverstehen. Ich glaube, dass viele glauben, also behaupte ich jetzt, Karriere hat immer was im Job zu tun und nicht davor. Also für dich, wenn ich das richtig raushöre, ist ja so, Karriere beginnt ja schon davor. Wenn ich mich mit mir beschäftige, wo will ich hin, bevor ich überhaupt dann die Schritte in die Wege leite. Richtig?
Also Karriere hat schon einen beruflichen Fokus.
Ja, aber ja, klar.
wenn ich mit dem beruflichen Fokus, wenn ich da persönlich Karriere definiere, beginnt bei mir eine Karriere eigentlich mit der Berufsausbildung oder dem Studium, was man einschlägt. Und ab dem Moment entwickelt man sich ja stetig weiter. Also es ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man 40 Jahre in der gleichen Firma, auf der gleichen Position sitzt, sondern dass das Berufsleben oder die Karrierewege viel, viel abwechslungsreicher geworden sind. Wenn ich es jetzt mal für mich persönlich beantworte, ich habe für mich Karriere gemacht, wenn ich eine Arbeit habe, mit der ich Geld verdienen kann, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und meinen Lebensstandard so leben kann, wie ich ihn gerne hätte. Das ist ja für jeden anders, was er braucht. Also das ist ein Faktor. Also es muss natürlich ein gewisses Maß an finanziellen Mitteln mit der Arbeit auch entstehen. Aber ich möchte auch eine Arbeit haben, bei der ich das Gefühl habe, ich tue was Sinnvolles. Ich tue was Sinnvolles, ich gehe gerne auf Arbeit, ich bin da im Flow, ich weiß, ich mache da Dinge, die sind gut, die bewirken etwas, sei es bei anderen Menschen oder sei es, dass ich irgendein Produkt herstelle, was gut ist, das mache ich ja nicht. Also ich arbeite ja mit Menschen, genau. Und ich habe ja gesagt, ich beantworte das für mich selber. Also ich habe Karriere gemacht, wenn ich mit der Arbeit, die ich mache, Geld verdienen kann und mein Lebensunterhalt gesichert ist und ich gleichzeitig etwas mache, wofür ich brenne. Und ich bin jetzt fast 40 und ich sage schon seit einigen Jahren, ich habe Karriere gemacht, weil meine Definition von Karriere entsprechend real geworden ist für mich. Genau. Ich habe keinen Managerposten, aber den brauche ich auch nicht. Ich habe auch nicht promoviert. Auch darüber habe ich mal nachgedacht, ob ich noch promoviere. War da sogar am Konzeptschreiben schon. Habe aber festgestellt für mich, das brauche ich nicht. Brauche ich gar nicht. Ich brauche andere Dinge, um für mich zu sagen, ich bin beruflich erfüllt und habe Karriere gemacht. Leider ist allerdings dieses Wort Karriere sehr negativ. Also nicht negativ belegt, aber es ist belegt. Ein Großteil der Menschen hat eine gewisse Vorstellung davon, was gemeint ist, wenn man Karriere, das Wort Karriere in den Mund nimmt. Und wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, zuletzt habe ich 5 Tage ganz, ganz intensiv mit 8 Personen zusammengearbeitet, die einen Bildungsurlaub gemacht haben. Und da ging es 5 Tage lang ganz intensiv um berufliche Selbstreflexion. Und schon am allerersten Tag habe ich mit denen die Begriffe Karriere, Arbeit, Job, Beruf, Berufung aufgedröselt. Und das war super spannend.
Ja, also das glaube ich sofort, weil das ist jetzt eben bei mir auch angesprungen. Ne? So dieses, was verbinden wir mit dem Wort Karriere? Und für mich ist Karriere wirklich, also wenn ich darüber nachdenke, verbinde ich das mit Dingen, die im Außen sind. Ne? Also was habe ich vorzuweisen? Das ist Karriere. Und wenn du halt im Außen nichts vorzuweisen kannst, dann hast du auch keine Karriere gemacht. Sei es der Posten, sei es das Geld, sei es das Auto, was auch immer, irgendwas Materialistisches, womit man sagen kann, und das ist jetzt das Ergebnis meiner harten Arbeit. Also auch, ich verbinde zum Beispiel mit Karriere auch hartes Arbeiten. Also Karriere fällt einem nicht zu, Karriere ist nichts, was man mal nebenbei macht. Karriere muss man sich fokussieren, muss man sich entscheiden zwischen Karriere und Familie, beides geht auch nicht. Und nur dann funktioniert es. Ja, ist ja nicht so.
Es hat halt immer auch was mit der Motivation zu tun. Also woher ziehst du deine Motivation? Gibt's ja, wenn man sich die Motivationsmodelle anguckt, die extrinsische Motivation und die intrinsische. Extrinsisch ist halt das, was du gerade aufgezählt hast, der Titel, das Gehalt und so weiter. Intrinsisch ist eher das, was ich dann im Vorfeld aufgezählt habe, dass ich mich erfüllt fühle, dass ich einen Sinn sehe in meiner Arbeit. Und idealerweise hat man die zwei Felder in Balance.
Ja.
Also das ist etwas, wo Menschen dann teilweise unzufrieden werden, wenn eins der Felder überwiegt. Also in der Regel, wenn der Großteil der Motivation intrinsisch ist, damit es überhaupt irgendwie Spaß macht, dann werden die Menschen immer unzufriedener, weil natürlich die Rahmenbedingungen, also die extrinsische Motivation auch gewährleistet sein muss.
Was sagst du dazu? Ich betrachte ja immer vieles in meiner Arbeit vom System und von der Prägung. Was hat das damit zu tun? Sozialisierung, Gesellschaft? Also so nach dem Motto, ich kann auch nur so agieren, wie ich es gelernt habe. Also wenn ich mir zum Beispiel die 80er Jahre angucke, wie damals Karriere definiert wurde, eben 40 Jahre so Betriebszugehörigkeit. Und dann diese ganzen Geschichten, das hat sich ja in den letzten 40, 50 Jahren voll krass verändert. Und trotzdem habe ich teilweise das Gefühl, dass selbst bei den jungen Leuten noch so dieses alte Denken so drin ist. Weißt du, wie ich meine? So dieses, die Sozialisierung ist ja eigentlich eine andere und trotzdem ist das so drinne. Also siehst du da auch einen Zusammenhang? Ich glaube schon, oder?
Ja, also wir kriegen natürlich viel mit. Und wenn man gerade so die Berufsorientierungsmodelle sich anguckt, beginnt ja die berufliche Orientierung und Prägung beginnt ja schon im Kindesalter. Und auch das ist immer noch so, wenn die Mädchen irgendwie Puppen geschenkt bekommen und die Jungs Autos geschenkt bekommen. Bilden sich schon unbewusst, ohne dass man es eigentlich will. Und also ich habe immer darauf geachtet, also ich habe zwei Töchter, ich habe immer darauf geachtet, dass ich ihnen signalisiere, dass es keine Mädchen- und keine Jungsberufe gibt. Ich weiß aber, dass schon die Generation über mir, also unsere Elterngeneration, da noch ganz anders denkt, obwohl sie auch über sich behaupten, dass sie da offen sind, aber ich habe das im Laufe der Jahre, also meine große Tochter ist jetzt 10, fast 11, im Laufe dieser Jahre immer wieder gemerkt, dass da doch in der Sprache der Familie Dinge den Kindern gegenüber geäußert werden, wo eine gewisse Prägung schon in dem Alter vorgenommen wird. Da wirke ich immer dagegen. Genau, also das beginnt tatsächlich schon im Kindesalter. Dann bilden sich die Interessen raus und die werden natürlich von den Eltern entsprechend gefördert oder eben nicht gefördert. Also wir sind da schon ein Stück weit auch von unserem Erbe abhängig. Und also Erbe, familiäre Umgebung, soziale Herkunft ist ein Einflussfaktor. Aber nicht nur das, sondern es gibt ja viele Einflussfaktoren auf unsere berufliche Entwicklung. Auch der kulturelle Hintergrund hat einen sehr, sehr starken Einfluss. Das Geschlecht hat einen großen Einfluss. Also Männern stehen leider auch heute 2025 immer noch andere Möglichkeiten offen als uns Frauen, auch wenn wir schon viel erreicht haben im Laufe der Jahre. Aber es ist immer noch keine Gleichbehandlung da in vielen Fällen. Also all das wirkt darauf ein, wie flexibel wir in unserer Berufswahl und in unseren beruflichen Entscheidungen sind. Ich möchte behaupten, dass wir frei sind, aber komplett frei sind wir nicht. Einfach weil wir, und das war ja deine Ausgangsfrage, geprägt sind von unserer eigenen Entwicklung ab Kindesbein, also von Kindesbein an, aber auch von der Art und Weise, wie wir uns dann im Laufe der Jahre weiterentwickeln und in welchen Kreisen wir uns bewegen. Ja, und wie einfach auch bestimmte Voraussetzungen, die wir mitbringen, von anderen wahrgenommen werden. Also es gibt da so ein schönes Rad, das ist in verschiedene Tortenstücke aufgeteilt. Und da werden Einflussfaktoren dargestellt, die sich maßgeblich auf die berufliche Entwicklung, Berufsorientierung auswirken. Und da ist nicht nur Geschlecht ein Faktor, sondern auch soziale Herkunft, kulturelle Herkunft, wie identifiziere ich mich, stehe ich auf Männer oder Frauen, also all das spielt eine Rolle. Welchen Namen habe ich? Also da gibt's ja spannende Untersuchungen, die mich regelmäßig wieder erschrecken, dass die gleiche Person mit dem gleichen Foto, aber mit unterschiedlichen Vor- und Nachnamen unterschiedliche berufliche Chancen hat.
Ja, das ist schon Wahnsinn.
Genau.
Aus deiner Arbeit jetzt mal speziell für Frauen gesprochen, ist es noch so, dass Frauen sich selbst teilweise in der beruflichen Weiterentwicklung verhindern, weil sie glauben, dass sie doch lieber zu Hause bleiben sollten bei den Kindern?
Das glaube ich nicht. Also die Frauen, mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet habe, die wussten schon sehr genau, was sie wollen. Also die waren sich sehr im Klaren darüber, dass ihnen verschiedene Dinge im Leben wichtig sind. Also, aber Frauen, habe ich festgestellt, priorisieren anders als Männer. Also das habe ich nicht nur in meiner eigenen Familie festgestellt, sondern auch mit den Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. dass da schon mehr noch darauf geachtet wird, dass ein Gleichgewicht zwischen beruflichem und familiären hergestellt wird. Also da erlebe ich eine andere Priorisierung. Und auf deine Frage, ob Frauen sich selber zurücknehmen, auch da, das muss ich ein Stück weit auch bejahen, weil Frauen sind empfänglicher fürs Imposter-Syndrom. Also wir wollen nicht laut sein, wir wollen nicht negativ auffallen, weil uns in der Vergangenheit negativ ausgelegt wurde, wenn wir unsere Meinung sagen. Deswegen halten wir sie zurück. Deswegen sind also Männer das starke Geschlecht, Frauen das schwache Geschlecht. Also ein Stück weit wird uns gesellschaftlich ja leider immer noch aufgedrückt, dass wir uns ein Stück zurücknehmen müssen. Und deswegen sind eben Frauen, was das Imposter-Syndrom, also sich selbst unter Wert verkaufen, leider empfänglicher. Also auch das nehme ich wahr.
Ich finde es.
Jetzt arbeite ich ja nicht nur freiberuflich mit Frauen. Also das ist ja gemischt. Also ich habe zwar mehr Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch oft schon Männer gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich bin aber ja nicht nur freiberuflich unterwegs, sondern arbeite an der Hochschule Fulda auch in einem Projekt sehr intensiv mit internationalen Studierenden zusammen. Und das finde ich auch ganz spannend, weil da kommt dieser kulturelle Aspekt noch mit rein. Wir haben da nämlich im Laufe der Jahre festgestellt, dass dieses Studium im Ausland oder sich ausbilden zu lassen im Ausland, Karriere im Ausland zu starten, doch mehr Männern zur Verfügung steht als Frauen.
Wow.
Also das ist uns im Laufe der Jahre aufgefallen, weil wir haben da ein Programm entwickelt, also ein Vorbereitungsjahr entwickelt, um die Personen, die zu uns zu kommen, nicht nur sprachlich vorzubereiten, sondern auch fachlich vorzubereiten auf ihren Weg in Deutschland. Und von 20 Personen, die da jedes Jahr an dem Programm teilnehmen, hatten wir mal einen Jahrgang, da waren 16 Männer und 4 Frauen. Also das ist ja schon, das ist eine sehr große Grätsche. Und da haben wir uns schon auch gefragt, woher kommt das denn? Und das ist in Deutschland Gott sei Dank nicht so. Also in Deutschland möchte ich schon sagen, dass Frauen und Männern Berufswege gleichermaßen offen stehen. Auch wenn es eine Spezialisierung gibt in Männerberufe, Frauenberufe. Aber wir haben Chancen, uns zu entwickeln. Aber ich habe in bestimmten Herkunftsländern wahrgenommen, dass Frauen eben noch nicht mal in die Schule gehen dürfen, deswegen natürlich auch nicht an einer Hochschule oder Universität irgendwann mal landen, sondern dass das eher den Söhnen ermöglicht wird.
Ja, das ist schon krass. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder, wenn ich sowas höre und auch jetzt, wenn ich dir so zuhöre, kann ich immer nur so mit dem Kopf schütteln, weil ich denke, Wahnsinn, ne? Wir leben 2025 und es ist immer noch so, dass teilweise nicht alle Zugang zu Bildung haben, geschweige denn darüber hinaus sich einfach weiterentwickeln können. Ne? Und dann gucke ich hier auf Deutschland und sicherlich hapert es hier an der einen oder anderen Stelle auch mit dem Bildungssystem, ne? Das mal außen vor gelassen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich da auch manchmal nicht so traut. Ich glaube, manchmal auch Frauen zum Beispiel sind manchmal nicht so mutiger. Die Männer gehen einfach so vorne ran, so. Keine Ahnung, warum die da ein bisschen mutiger auftreten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns so wie du gesagt hast, selber so zurückhalten und, ja, weiß ich nicht, die Chancen nicht so ergreifen, wie sie ja doch da wären.
Ja, woran das liegt, kann ich dir aber auch nicht sagen. Mhm.
Deswegen ist ja deine Arbeit so wertvoll, dass du da bist als Ansprechpartner und Unterstützung. Und das ist ja auch was ich für meinen Rückzug aus dem Ausland zum Beispiel auch gelernt habe, sich immer Unterstützung holen, wenn es hapert, sich immer jemanden an die Seite holen, der von außen mal mit draufschauen kann, weil manchmal einfach dieses sich mit der Familie austauschen dann doch zwar emotional nett ist, aber manchmal nicht so die Klarheit bringt, die es dann eben doch braucht, als wenn jemand drauf guckt, der eben nicht so emotional eingebunden ist, weil da einfach der Blick ganz klar ist. Und davor scheuen sich ja auch noch ganz viele. Das habe ich auch festgestellt, dass sich viele schon noch scheuen, da Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um ihr eigenes Leben einfach ganz anders gestalten zu können. Und dann verharren sie so in Situationen, die eigentlich unbefriedigt sind. Und das hat ja auch immer eine Auswirkung auf alle Beteiligten.
Leider. Definitiv, weil je länger man wartet, um sich einfach auch Unterstützung von außen zu holen, was auch keine Schwäche ist, sondern ist eigentlich eine Stärke, aber es wird von vielen als Schwäche wahrgenommen. Also wenn du krank gehst, bist du wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Also wenn du irgendwie Schulterschmerzen hast oder was weiß ich, eine Grippe hast, dann gehst du zum Arzt. Aber wenn du irgendwie bei einer Frage nicht weiterkommst, dann sagst du, das muss ich doch alleine schaffen. Nein, musst du nicht. Dafür gibt's ja Menschen, die da sind, die dich unterstützen können. Und das ist eher ja Stärke, wenn man dann sagt, ich nehme das jetzt in Anspruch, aber ich erlebe, dass das immer noch, also noch ein Tabuthema ist. Also das Thema Coaching jetzt nicht so. Therapie ist da nochmal anders, aber selbst beim Coaching, ja, brauche ich doch nicht. Und wenn dann Coaching, dann ist es ein berufliches Coaching. Das brauche ich ja, um in meiner Karriere voranzukommen. Ja. Ja. Also das ist leider auch in unserer Generation immer noch so, dass die Menschen geneigt sind zu sagen, das muss ich doch alleine schaffen. Das will ich alleine schaffen.
Ja. Ja. Dabei gibt es so viele tolle Menschen da draußen, die einen unterstützen können. Wir hatten sogar für unseren Großen, der hat ja seinen Abschluss da gemacht, hatten wir sogar jemanden an seine Seite gestellt, weil er nochmal in einem ganz anderen Übergangsprozess gewesen ist, ne, mit Schule, Abschluss und dann herkommen und dann neu durchstarten. Und das fand ich auch so hilfreich, weil nicht nur, dass man selber nicht für sich immer die gleichen Antworten hat, sondern auch in Bezug auf den Partner, auf die Kinder, auf die Eltern, wie auch immer, irgendwann ja auch die eigene Kapazität so erschöpft ist. Also das habe ich zum Beispiel auch festgestellt. Irgendwann ist man ja auch selber so mit sich beschäftigt, will zwar dem Gegenüber eine Stütze sein, auch beim Partner, aber bei manchen Dingen ist man selber so, man sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, da wäre es vielleicht doch gut, wenn man das auch so abgibt. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, man nimmt sich auch zu viel denn so auf den Schultern, weil man nicht nur für sich selber alles regeln will, sondern auch noch für den Partner. Ja, aber das ist ja dann auch zu viel, wenn man so über seine eigenen Grenzen hinweggeht.
Ja, das ist aber auch ein Thema wieder, was Frauen betrifft. Also gerade die gesamte Mental Load wird schon noch mehr von Frauen getragen. Also das selbst bei Dual Career Couples, also wo beide voll berufstätig sind, ist es oftmals so, auch wenn das oft Paare sind, die sagen, ja, wir sind ja beide berufstätig, deswegen teilen wir uns auch im Haushalt die Aufgaben gleichermaßen auf, aber ich erlebe das immer wieder, dass die Mental Load von Frauen noch höher ist, was so die gesamten Care-Themen angehen. Also Haushalt ist oft sehr ausgeglichen, aber gerade wenn es dann um die Kinder geht, Geschenke besorgen oder was auch immer, das beobachte ich immer wieder, dass das mehr bei den Frauen liegt.
Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir auch, was das ganze Emotionale dann geht. Gerade wenn man umzieht oder so, das aufzufangen, es hängt dann doch eher an uns, ne, mit den Kindern dann eben über den Veränderungsprozess zu reden und dann eben auch da durchzugehen, weil wir einfach dann, weiß ich nicht, weil das unsere Natur ist, würde ich jetzt sagen. Ja. Was würdest du sagen, hat dir dein, du hast dir gesagt am Anfang, dass der Auslandsaufenthalt für dich zu Beginn schon cool war, weil du gesehen hast, okay, du kommst in so eine berufliche Veränderung rein, die du selber auch so wolltest, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Aber hat dir das denn nicht nur den Aufenthalt in Kanada erleichtert, weil du so eine Aufgabe hattest, sondern hat es dir sogar den Rückzug auch vereinfacht, weil du irgendwie was hattest, woran du festhalten, klingt jetzt so fest, aber ich meine so als Anker oder so?
Definitiv. Also erstmal wusste ich ja auch, dass kurz nach dem Umzug dann das zweite Kind auf die Welt kommen wird. Also von daher hatte ich ohnehin eine Aufgabe. Habe dann aber parallel dazu angefangen, die Freiberuflichkeit aufzubauen. Und das fand ich sehr schön, weil ich einerseits meinen Werten entsprechend gelebt habe und eben auch meinen eigenen beruflichen Zielen nachgegangen bin und die Möglichkeit dazu hatte, und dafür war das Expert-Dasein wirklich von Vorteil, weil ich das machen konnte ohne Risiko. Gut, ich hatte leider kein Elterngeld in der Zeit, das haben wir nicht bekommen als Experts in Kanada, aber ich war krankenversichert. Viele, die dann freiberuflich durchstarten, müssen sich ja dann auch direkt selbst um Krankenversicherung und alles kümmern. Diese Herausforderungen hatte ich nicht. Also von daher war das wirklich so ein Anker, mein Rückzugsort. Ich konnte Dinge ausprobieren. Ich war nicht gezwungen, jeden Auftrag anzunehmen, sondern konnte wirklich sagen, ja, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Und das möchte ich vielleicht dann doch lieber nicht machen, sondern einfach warten auf das nächste spannendere Angebot. Ja, also von daher, doch, das war schon mein Anker. Jetzt beim Rückzug nach Deutschland überlege ich gerade, da habe ich mich dann beruflich verändert, weil ich eben nicht wie ich es gerade gesagt habe, in diesen Zwang kommen wollte, jeden Auftrag annehmen zu müssen und extrem viel Werbung betreiben zu müssen. Bin ich nicht so der Typ für, mache ich nicht so gern. Und ich bin witzigerweise durch das Buchprojekt, was ich zusammen mit einer Kollegin während des Auslandsaufenthaltes gestartet hatte, bin ich auf die Hochschule Fulda gekommen, denn eine der Autorinnen, die an unserem Buch mitgearbeitet haben, lehrte als Professorin. Und da habe ich mir die Hochschule Fulda so angeguckt, habe geguckt, ja, mal sehen, was die so an Stellen anbieten. Und dann fand ich eine Stellenausschreibung, das ist der Job, den ich jetzt auch immer noch mache an der Hochschule Fulda, wo eine Projektkoordination gesucht wurde für ein Vorbereitungsjahr. Ja, habe ich mir angeguckt, habe mich dann von Kanada aus noch beworben und das mache ich. Und das heißt, für die Rückkehr nach Deutschland wusste ich schon, ich habe eine Jobzusage an der Hochschule Fulda. Das war damals auch noch Vollzeit. Also ich bin zurückgekommen direkt mit einem Vollzeitjob und habe aber gleichzeitig meine Freiberuflichkeit am Laufen gehalten. Also das waren zwei sehr herausfordernde Jahre, das irgendwie parallel zu machen. Von daher wusste ich aber, was mich erwartet. Und da hatte ich jetzt nicht das Problem, irgendeinen Anker zu brauchen oder irgendwie eine Pause zu haben, sondern ich wusste direkt, es geht nahtlos weiter. Ich bin auch krankenversichert, was ja wirklich auch ein wichtiges Thema ist. Und ich wusste auch, wenn mal was mit den Kindern ist, oder mein Mann war der zu der Zeit dann zwar nicht mehr Expat, der war aber innerdeutsch versetzt. Also das heißt, ich war unter der Woche alleinerziehend und dann noch Vollzeit berufstätig, wusste ich aber, wenn da mit den Kindern mal was ist, dann kann ich zu Hause bleiben, kann mich um sie kümmern, weil ich bin abgesichert. Je länger wir miteinander sprechen, umso mehr merke ich einfach, wie ich da auch in einer sehr glücklichen Lage war, die gesamte Entsendungszeit über, aber auch nach dem Rückzug nach Deutschland. Ja.
Was ich ganz spannend jetzt finde, ist, dass man manchmal Dinge macht, ohne zu wissen, dass daraus was ganz Neues entstehen kann. Wie du gerade gesagt hast mit dem Buchprojekt, ne? Angefangen mit dem Buchprojekt und dann darüber jemanden kennengelernt, die dann da gearbeitet hat. Und also ich glaube manchmal, also ich bin davon überzeugt eigentlich, dass wir nicht immer wissen müssen, was der übernächste Schritt ist, sondern dass wir halt im ersten Schritt so das machen, was unserem Naturell ganz gut tut und kommt. Und dann entwickelt sich teilweise da draus was, wovon wir noch keine Ahnung haben. Und das finde ich auch so faszinierend, weil das ist ja auch Karriere, ne? Dass man sich den ersten Schritt anguckt und den eben macht, um dann daraus zu gucken, was daraus resultiert. Weil für mich, um jetzt nochmal den Begriff reinzuschmeißen, mir gerade nochmal geworden ist, Karriere ist für mich zum Beispiel immer mit Planung verbunden. Also wenn einer zu mir sagt, ich mache Karriere, dann weiß ich, also habe ich im Kopf, der hat halt alles durchgeplant. Der weiß ganz genau so, zack, 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 zack. Aber Karriere ist ja manchmal ungeplant.
Der Weg ist das Ziel. Das habe ich an verschiedenen Stellen schon hingeschrieben. Also das ist meine Philosophie. Natürlich ist es wichtig zu gucken, in welche Richtung es gehen kann, aber nicht muss. Wir sind da nicht festgelegt. Und ich habe im Laufe meiner Berufsjahre viele verschiedene Erfahrungen gemacht und ich habe da einen roten Faden drin, weil jede meiner beruflichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, war die Grundlage für eine nächste Entwicklung, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, die ich jetzt aber rückblickend, also wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt heute 2025 zurückgucke auf die letzten 20 Jahre, ist da ein wunderschöner roter Faden drin. Also deswegen, der Weg ist das Ziel. So ist zumindest meine Philosophie.
Ja, sehr cool. Sehr cool. Was ich auch ganz cool finde, ist deine Internetadresse, karrierepfarr.de. Das finde ich sehr, sehr clever. Und ich lade jeden Zuhörer ein, da gerne mal raufzugehen und sich einfach mehr mit dem Thema und mit Susanne zu beschäftigen. Und ich würde alles unten drunter verlinken in der Folge, dass auch jeder, der neugierig geworden ist und Kontakt mit dir aufnehmen will, das tun kann.
Sehr gerne. Ja, jetzt sind wir ganz schön ins Plaudern geraten. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Das machen wir dann einfach nochmal ohne
Aufnahme. Ohne Rekorder, genau. Ich danke dir erstmal für deine Zeit und deine Gedanken zu dem Thema. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade Frauen und Karriere, glaube ich, muss noch viel lauter hinausposaunt werden, weil ich glaube schon, dass viele versteckte Talente zu Hause sitzen und nicht wissen, wie sie die umsetzen sollen. Und deswegen, ja, danke ich dir, dass du deine Geschichte hier geteilt hast.
Ja. Sehr, sehr gern. Meine wichtigste Botschaft wäre jetzt noch, glaubt an euch. Also das ist wirklich, der Glaube an uns selbst kann Berge versetzen. Genau.
Aber manchmal ist das das Schwierigste, so an sich und seine eigenen Fähigkeiten zu glauben und die nicht im Vergleich mit anderen zu sehen.
Ja, aber jeder, der da draußen ist und hier vielleicht gerade zuhört, kann verdammt stolz auf sich sein. Ja. Und das sollten wir uns häufiger selbst sagen oder auch anderen sagen.
Eine sehr schöne Botschaft zum Schluss. Ich danke dir und sag auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen im Podcast Gedankentänze.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.